Would you say that you are somehow proud of what you achieved?
I'm proud with the people, and I'm proud because the whole country, the whole world knows that Ukrainian railwaymen are real iron people.
Das ist Oleksandr Kamyshyn. Er ist 38 und Chef von 230.000 Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern in der Ukraine. Trotz des Kriegs fahren die Züge in der Ukraine fast immer pünktlich. Ohne die Eisenbahn wäre die Ukraine schon zusammengebrochen. Deswegen ist Kamyshyn stolz auf seine Leute. Er bezeichnet sie ja auch als eiserne Menschen. Wir sind mit der ukrainischen Bahn gefahren.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Wir stehen hier gerade am Bahnhof von Odessa. Das ist ein Kopfbahnhof. Das Bahnhofsgebäude ist wunderschön. Wie so ein kleiner Palast. Und wir stehen jetzt gerade vor unserem blauen Zug. 16 Waggons, 330 Meter, enorm lang. Der Zug fährt jetzt gleich nach Kiew, die ganze Nacht durch. Wir werden gezogen von einer uralt Lok mit 8 Motoren, Elektrolok, Riesenmaschine. Und die wird uns dann nach Kiew fahren. Ihr hört, diese Folge hört sich ein bisschen anders an als die bisherigen Folgen unseres Podcasts. Das liegt daran, dass ich euch ein paar Live-Schnipsel mitgebracht habe aus der Ukraine. Ich bin Jan Jessen, Politikchef der Neu-Ruhr, Neu-Rhein-Zeitung und berichte für die Funke Mediengruppe seit dem Beginn des Krieges aus der Ukraine. Diese Folge ist auch eine Hommage an die 700 ukrainischen Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern, die in diesem Krieg bereits gestorben sind. Also für mich war es total interessant zu sehen, wie trotz des Krieges eben diese Eisenbahn in der Ukraine funktioniert. Man muss sich vorstellen, also jeden Tag nahezu bombardieren die russischen Streitkräfte die Eisenbahninfrastruktur. Es werden Züge getroffen, es werden Gleise kaputt gemacht, es werden Brücken zerstört und trotzdem funktioniert es. Und naja gut, wir kommen eben aus einem Land, in dem eine deutsche Bahn schon Problemchen hat, wenn irgendwie ein Zweig auf der Strecke liegt. Ist ein bisschen zynisch jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Und wir sind tatsächlich mit den Zügen, mit denen wir gefahren sind, auf die Minute pünktlich abgefahren, das kann ich schon mal verraten, und tatsächlich auch auf die Minute pünktlich wieder angekommen. Und das halte ich schon für eine sehr hervorragende Leistung. Und insofern wollen wir uns eben in dieser Folge mit der Bahn in der Ukraine beschäftigen. Der Mann, der dafür die Verantwortung im Grunde genommen getragen hat, an vorderster Stelle, das ist Oleksandr Kamyshyn, den ihr ja schon gerade gehört habt. Und Oleksandr Kamyshyn ist schon ein ziemlich besonderer Mensch, sehr, sehr charismatisch, ziemlich cool auch. Also wenn man ihn sieht, sieht er erstmal aus wie ein Rocksänger, hat also so kahlrasierte Schläfen, einen Zopf und ziemlich stylische schwarze Klamotten an. Und den haben wir in Kiew getroffen und haben eben mit ihm darüber gesprochen, wie die das schaffen, diese Bahn so laufen zu lassen. Und die erste Frage, die ich an ihn hatte, ihr werdet euch sicherlich erinnern, als der Krieg losging, wie krass überfüllt die Bahnhöfe waren. Da gab es ja diese Bilder mit Tausenden von Leuten, die aus den Kampfgebieten raus wollten. Und ich habe ihn gefragt, was denn wohl die größten Herausforderungen gewesen seien, als der Krieg losgegangen ist.
The first goal was to keep running. Like I knew that if, like, there is no option for us to cancel any train, to stop running. Second point was to do evacuation program. We already got all stations full of people, and I had to make complicated decisions. Yes. Let people go without tickets. Make trains slower. Let more people on the train than it's allowed. And those days were fully about making decisions and taking responsibility. Thanks to that, we've successfully accomplished evacuation program. Mm-hmm. We've done 4 million people, including 1 million kids, plus 120,000 pets, including one crocodile.
Okay.
For some time, we became the most pets-friendly railway in the world.
Okay. Ja, man muss sich das einfach nochmal vor Augen halten. Es werden also 4 Millionen Leute aus den gefährlichen Zonen rausgebracht, in den Westen des Landes. Das Ganze unter ständigem Beschuss, unter der Gefahr für Leib und Leben, eben auch für diejenigen, die diese Züge bedienen. Und nicht nur 4 Millionen Menschen, sondern auch 120.000 Haustiere, darunter ein Krokodil. Bei dem Krokodil muss man natürlich schon bei dem Interview ein bisschen lachen. Auch schräg, also man redet über Tod und Sterben und schwierige Themen, aber irgendwie muss dann doch immer Zeit sein, auch ein bisschen zu lachen, weil anders wird man ja auch, glaube ich, verrückt. Kamischin hat uns auch erzählt, dass er, wie er den Krieg oder den Beginn des Überfalls erlebt hat, als er also die ersten Anrufe reinkriegt von seinen regionalen Managern, die ihm erzählen, dass sie bombardiert werden. Er hört selber die Explosionen in Kiew, kriegt noch mehr Anrufe rein und dann sagt er einfach zu mir, ja, und dann habe ich meine beiden Jungs, also er hat zwei Söhne, habe ich geküsst und mich mit meinen Männern verabredet, mit meinem Team, und dann haben sie angefangen zu kämpfen. Er hat nicht gesagt arbeiten, er hat gesagt, wir haben dann angefangen zu kämpfen. Und das Zweite, was sie nach dem Evakuierungsprogramm leisten mussten, war, humanitäre Hilfe ins Land zu bringen. Auch darüber hat uns Kamischin was erzählt.
After evacuation program, we've done humanitarian aid program. We successfully brought in over 400,000 tons of humanitarian aid from across the whole world, including Germany. So many countries brought the humanitarian aid on to the border, and we had to put it on the trains and send it across the whole country.
Mm.
And we started that in passenger trains. Then we switched to cargo trains and containers, and it still keeps working.
Mm.
Later, we had to deal with cargo export. We had to increase the throughput of Western border corridors. We had to deal with Iron Diplomacy program. So far, we've done over 300 official delegations, and including the president of Germany, including the chancellor of Germany, including the president of US.
Mm.
All of them very successfully getting in and out, and it's our honor and privilege to serve them as official carrier.
Ja, was er am Ende sagt, also 300 Delegationen ins Land bringen unter Höchstsicherheitsvorkehrungen. Also wenn der amerikanische Präsident auf der ukrainischen Schiene unterwegs ist, ist natürlich Alarmzustand hoch 10. Selbst das haben sie gewuppt, unseren Kanzler auch noch reingebracht. Und insgesamt, wie gesagt, 300 Delegationen, also zusätzlich zu all dem anderen, was sie eben machen mussten. Also eben nicht nur die Evakuierung, nicht nur den Reintransport von Hilfsgütern, sondern auch dieser Delegation. Und nebenbei, was er uns auch noch erzählt hat, Kamischin, war dann, dass sie versucht haben, oder es eigentlich auch sehr gut geschafft haben, den Fahrplan aufrechtzuerhalten. Also für die Menschen, die schlicht und ergreifend ganz normal mit dem Zug fahren wollen. Über 90% der Züge kommen pünktlich an in der Ukraine, Klammer auf, in Deutschland sind es knapp 70%, Klammer zu. Dann haben sie noch mehr Güter auf die Straße gebracht. Auch das noch während des Krieges. Ihr habt das ja bestimmt mitbekommen, dass die Russen die Seehäfen weitgehend blockiert haben. Das heißt also, ganz viel des Getreides, was normalerweise über diese Seehäfen rausgegangen ist als wichtigstes Exportgut der Ukraine, musste jetzt über die Schiene gebracht werden. Also früher, hat uns Kamischin erzählt, haben sie 1% der Getreideexporte über die Schiene abgewickelt. Im Krieg waren es bis zu 50%. Auch das ist sicherlich sehr bemerkenswert. Okay, aber jetzt lassen wir Kamischin erstmal hinter uns und steigen in den Zug ein. Und zwar in Odessa, ich habe es ja eingangs gesagt. Da sind wir also in einen Nachtzug eingestiegen, in einen ukrainischen. Ein riesenlanges Teil, wie gesagt, mit knapp 330 Meter lang, 16 Waggons. Und das Besondere bei diesen Zügen ist eben, dass das Nachtzüge sind. Mit Schlafabteilen, also wo jeweils 4 Liegen drin sind, wo man dann die Nacht verbringen kann. Auch spannend ist, also das werden wir gleich auch noch sehen, weil wir nämlich einer von diesen Frauen begegnen werden, dass sie pro Wagen 2 Schaffnerinnen haben, was auch bemerkenswert ist einigermaßen. Aber zuerst haben wir mit dem Mann gesprochen, der uns durch die Nacht fahren sollte. Und das ist Sergei. Sergei ist Zugführer bei der ukrainischen Bahn.
knapp über 50 Jahre alt und schon seit 1989 bei der ukrainischen Bahn. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen. Also eine der ersten Fragen war natürlich, dass es für uns etwas überraschend sei, wie sie es in der Ukraine schaffen, trotz des Krieges pünktlich zu sein. Denn wir hatten ja in Deutschland schon das eine oder andere Problem. Und das war schon mal ein ganz nettes Gespräch dann mit ihm.
Wir waren ja schon nicht vorhin. Wir
waren in Deutschland. No, not really.
График составляется. Все согласно графика.
Because like the schedule was worked out like precisely, and they are just following it. Пока ничего не случится. If nothing happens, yes, then okay. Everything goes according to the schedule.
Okay, and when will we leave today?
Когда мы уезжаем сегодня?
21:32.
20
минут.
Ja, in 20 minutes.
Okay.
Ja, auch da wieder so ein Moment, wo man ein bisschen lachen musste. Die Frau, die ihr da gerade gehört habt, das ist übrigens Dasha. Das ist die Übersetzerin, die mit uns unterwegs ist. Auch in den vorherigen Folgen habe ich ja immer wieder mal erzählt, dass wir in dem Land natürlich unterwegs sind mit sogenannten Fixern. Menschen, die für uns viele Sachen regeln, aber auch Übersetzerinnen und Übersetzern. Und wie gesagt, diesmal war Dasha mit uns unterwegs. Ziemlich cool fand ich eben auch, wie Sergej auf diese Frage, wie kriegt er das hin, einfach relativ trocken antwortet. Ja, wir haben halt einen Fahrplan und den arbeiten wir eben ab. Ja, und ansonsten hat er uns noch erzählt, wie schnell sie unterwegs sind, also mit so ungefähr 120 Maximum Kilometer in der Stunde. Tatsächlich sind es deutlich weniger, muss man sagen. Also die sind so also mit 80, 90 zuckeln die dann durch die Gegend. Im Grunde genommen sagt er, von Anfang an sei alles irgendwie kein Problem gewesen. Er hätte auch keine Angst vor irgendwelchen Angriffen, hätte auch glücklicherweise noch keinen erlebt und war insgesamt ziemlich entspannt. Generell muss man sagen, diese ukrainischen Eisenbahner, wir haben viele Interviews jetzt geführt bei der Reise, die sind schon teilweise relativ wortkarg. Also da kommen sehr einfache Antworten und man muss ihnen manche Dinge dann auch aus der Nase ziehen. Und zu dieser Wortkargheit passt natürlich auch, dass man ihn zum Beispiel auch aus der Nase ziehen muss, seid ihr eigentlich stolz auf das, was ihr da leistet? Da kommt dann so ein, ja, schon bin ich. Das ist natürlich, wenn man das sich anhört, was Kamyshin uns vorhin erzählt hat, was die da geleistet haben, ist ja schon ein bemerkenswertes Understatement dann teilweise, was man von diesen Leuten hört. Ja, dann nach dem Gespräch mit Sergej sind wir dann tatsächlich auch in den Zug eingestiegen und losgefahren.
So. Es ist exakt 21.32 Uhr und der Zug, ihr hört es, hat pünktlich den Bahnhof in Odessa verlassen. Die Scheiben des Zuges sind übrigens mit Plastikfolie verklebt. Das ist deswegen, weil das ein Schutz ist gegen Beschuss. Also wenn in der Nähe des Zuges irgendwelche Explosionen stattfinden sollten, wenn es einen Beschuss gibt, geht das dazu, dass die Scheiben nicht zersplittern, damit die Splitter dann in den Wagen reinfliegen und somit dann die Passagiere verletzen würden. Auch das ist natürlich jetzt kriegsbedingt in der Ukraine. Hoffen wir mal, dass heute Nacht nichts passiert dergleichen.
Es ist tatsächlich alles gut gegangen in dieser Nacht. Wir haben also keine Detonation oder ähnliche Dinge erlebt, auch keine direkten Angriffe auf den Zug. Also haben da vergleichsweise ruhige Nacht verbracht. Diese Plastikfolien übrigens sind ein Sicherheitsdetail, mit dem die Bahn ihre Züge, die Passagierzüge zu schützen versucht. Wir haben das in den Bahnhöfen in Cherson und in Kiew gesehen. Da parken sie ausrangierte Güterwaggons links und rechts der Züge, wenn die reinkommen, der Passagierzüge. Dass also, falls es Angriffe geben sollte, dass der Passagierzug dann einigermaßen durch diese Güterwaggons links und rechts geschützt ist. Also der Bahnbetrieb ist sicherlich ein komplett anderer als der, den wir in Deutschland erleben. In dem Zug selbst haben wir uns dann irgendwie schön bequem gemacht, hatten ein nettes Abteil und hatten eine Zugbegleiterin, eine Schaffnerin, namens Оксана.
Добрый день, добрый вечер. Меня зовут Попова Оксана.
Die tragen, sämtliche Schaffner tragen also sehr stilvolle, sehr, sehr stilvolle, sehr würdevolle, möchte man fast sagen, Uniformen. Das ist also schon sehr, edles Zeug. Sie sehen also schon sehr wichtig aus in diesen Uniformen. Und Oksana war auch eben auch eine Dame, die sehr stolz darauf war, diese Uniform tragen zu können. Zum einen hat sie uns erzählt, was sie so macht im Zug. Also mit den Passagieren Kontakt halten, Kaffee kochen, Tee kochen für die Leute und ein bisschen aufpassen, dass die Ordnung aufrechterhalten wird. Fährt übrigens auch in diesen ukrainischen Zügen immer ein Polizist mit. Also falls jemand irgendwie betrunken sein sollte und Stress macht, ist auch eine Sicherheitskraft an Bord, um das zu unterbinden. Vor allem hat uns Oksana aber auch erzählt, und das war eben schon ein bisschen anders als das, was uns Sergei erzählt hatte, dass die ersten Monate des Krieges für sie schon sehr stressig waren.
Знаете, довольно-таки сложный вопрос, что изменилось. Многое изменилось. Сначала полномасштабного вторжения к нам.
Also, dass die ständigen Bombardierungen dass die Arbeit schon relativ hart gemacht hätten, dass es auch da an der einen oder anderen Stelle eben auch logistische Probleme gegeben habe. Aber am Ende sagt sie, jetzt sei eben alles wieder im Lot und man könne vernünftig arbeiten. Ja, also was ich aus dem Gespräch dann am meisten mitgenommen habe, war eben, dass sie die ersten Monate des Krieges schon deutlich anders erlebt hat als Sergei oder als Sergei das zumindest sagen wollte. Oksana hat uns erzählt, dass es schon ziemlich schrecklich war am Anfang wegen der ganzen Bombardierung, dass es auch logistische Probleme gegeben habe, aber dass mittlerweile die Arbeit ganz vernünftig laufen würde. Ich habe Oksana dann auch gefragt, was denn eigentlich so für Leute an Bord seien dieses Zuges, und sie sagt, naja, also meistens sind das eigentlich Geschäftsleute, die von Odessa nach Kiew reisen, und andererseits hätten sie aber auch neben Familien und anderen Leuten aber auch jede Menge Soldaten an Bord. Und solche Soldaten haben wir dann tatsächlich auch getroffen. Und mit denen haben wir dann kurz drüber gesprochen, was sie an Bord dieses Zuges gebracht hat. Ja, Arkadi, mit dem wir gesprochen haben, war ein, würde ich mal sagen, Mit-30er, der von Odessa aus mitgefahren ist nach Kiew, um in Kiew mit seinen Leuten an einem Training teilzunehmen. Was genau sie da trainieren, hat er nicht gesagt, aber sie sind auf jeden Fall in der Luftabwehr unterwegs. Eigentlich eine der wichtigsten Einheiten, die die Ukraine zurzeit hat, muss man sagen. Ihr bekommt das ja mit, es gibt immer wieder diese flächendeckenden Luftangriffe der Russen auf die großen Städte des Landes, und dann sind solche Leute wie Arkadi natürlich ganz, ganz wichtig. Klammer auf, man kommt übrigens so gut wie gar nicht an diese Luftabwehrleute dran. Ich habe das jetzt schon mehrfach versucht, da Geschichten zu machen mit denen. Also die sind sehr zugeknöpft, Klammer zu. Ansonsten hat uns Arkadi auch noch gesagt, dass er es mögen würde, mit dem Zug zu fahren. Und er hat uns gesagt, dass er sich im Grunde genommen auch nicht erklären kann, wie die Bahn es schafft, trotz des Krieges so vernünftig zu funktionieren. Aber da hat Alexander Kamyshin, der Bahnchef der Ukraine, eine relativ simple und prägnante Erklärung für.
You know, being creative is the only way you can survive. Trust me, we've done much stuff being creative. Otherwise, we have to quit, lay and say we are out. It's not our approach. That's what they want from us. Give up and die. Mm. We don't want to die, we want to live.
Ja, also wie gesagt, das ist eine relativ simple Antwort. Sei einfach kreativ, sei flexibel, dann funktioniert das schon ganz gut. Wir haben Beispiele erlebt, die wirklich spannend waren. Also da haben sie zum Beispiel in einem Depot in Kiew, in einem Eisenbahndepot, haben sie eine alte Diesellok, die sie jetzt zu einem Ersatzgenerator umgebaut haben. Also sollte bei Luftangriffen wieder der Strom ausfallen, dann wird diese Diesellok angeworfen und versorgt sozusagen dieses Depot mit Strom. Also das zeugt so ein bisschen von dieser Improvisationskunst der Ukrainer, die da irgendwie durch diese schwere Zeit kommen, indem sie eben teilweise sehr, sehr kreativ sind. Übrigens hat Kamyshin, das fand ich auch eine spannende Geschichte, die er uns erzählt hat, hat Kamyshin im Grunde genommen das ganze vergangene Jahr auf den Schienen verbracht. Also er hat im Zug geschlafen, er ist im Zug aufgewacht, die sind mit einem mobilen Büro, sind sie durch die Gegend gefahren. Er war auch übrigens ein High-Value-Target für die Russen, also die schwer hinter ihm her waren, weil er dadurch, dass er die Bahn am Laufen hält, natürlich auch ein wichtiges Ziel für die russischen Streitkräfte war. Auch deswegen musste er dann ständig seinen Aufenthaltsort wechseln. Er war zigmal im Osten in der Ukraine unterwegs, da wo es gefährlich war, mit seinem Team. Sie haben dann selber irgendwie bei der Entminung von irgendwelchen Bahnstrecken geholfen. Also der hat schon ein ziemlich aufreibendes Jahr gehabt, der Mann. Also er hat genau einen halben Tag Urlaub gehabt. Das hat ihn sehr geärgert. Im vergangenen Frühjahr hat er uns erzählt, da hat er sich mal einen halben Tag aufgenommen und war völlig angenervt deswegen, weil er gesagt hat, ich müsste eigentlich arbeiten. Und wie gesagt, der hat mit seinen Leuten einfach komplett durchgearbeitet. Und weil er eben so aufopferungsvoll gearbeitet hat, er und der Rest seiner Leute, genießt er auch wirklich größten Respekt. Also jeder im Land kennt Kamyshin. Als wir am Bahnhof in Kiew mit ihm ein Foto gemacht haben, standen sofort Leute um uns rum und haben ihn fotografiert. Also der ist schon eine Persönlichkeit, die jeder in der Ukraine kennt. Das kommt nicht von ungefähr. Wie gesagt, er ist eben auch einfach ein toller Typ und toller Mann und eine sehr charismatische Persönlichkeit. Leider, das muss man sagen, hört er jetzt bald auf. Zu den genauen Gründen hält er sich ziemlich bedeckt, aber was wohl klar ist, er wird Berater des Präsidenten. Das haben alle Eisenbahner, mit denen wir gesprochen haben, sehr, sehr bedauert. Da sind teilweise auch mit einer älteren Bahnhofsvorsteherin in Kramatorsk gesprochen, einem Bahnhof im Osten, die wirklich in Verzückung geraten ist, als wir da über Kamyshin gesprochen haben, ein bisschen so Groupie-mäßig sich gefreut hat und gesagt hat, so ein toller Mann, das können Sie sich nicht vorstellen, das ist so ein feiner Mann, eine bemerkenswerte Persönlichkeit, dieser Kamyshin. Unsere Reise neigt sich dann allmählich dem Ende entgegen. Die Nacht, die wir in unserem Abteil verbracht haben, war leider etwas unruhig. Es sind zwei ältere Damen dazugestiegen, die sich dann etwas länger noch unterhalten haben. Eine war auch der Meinung, sie müsse noch lauthals telefonieren mit irgendwelchen Verwandten, nehme ich an. Das hat das Ganze natürlich etwas ungemütlicher gemacht, als wir uns das eigentlich erhofft hatten. Kurz gesagt, die Nacht war nicht allzu lang für uns. Und ja, dann kommen wir am nächsten Tag in der ukrainischen Hauptstadt an.
So, jetzt 6.43 Uhr. Wir stehen in Kiew. Haben die Stadt eine Minute bevor es geplant war, sind wir angekommen. Also geplante Ankunftszeit war 6.44 Uhr, tatsächlich waren wir da um 6.43 Uhr. Ja, und so wird man in Kiew begrüßt, was ja nicht ganz schlecht ist. Kaffee gab es auch heute Morgen, als wir aufgewacht sind. Ja, und somit hatten wir doch eine ganz spannende Nacht.
Gut, diese Musik auf dem Bahnhof ist schon ein bisschen spooky, muss ich sagen. Irgendwie toll, aber auch ein bisschen spooky. Das stammt übrigens aus sowjetischer Zeit. Und anders, als ich das im O-Ton gesagt habe, das war wahrscheinlich die Euphorie, als wir da angekommen sind, ist das tatsächlich eine Musik, die gespielt wird, wenn Züge aus einem Bahnhof rausfahren. Das war eben so zufälligerweise, als wir ankamen, fuhr eben auch gerade ein Zug raus. Und dann wird eben diese Musik gespielt. Das, wie gesagt, stammt noch aus sowjetischer Zeit. Ja, ich muss sagen, das, was wir da erlebt haben in den Bahnhöfen und auch in den Gesprächen mit all den Menschen, die wir da bei unseren Reisen getroffen haben mit der Bahn, das hat mich schon sehr beeindruckt. Also wie die es schaffen und mit welcher Motivation diese Leute ihre Arbeit leisten, obwohl sie eben teilweise lebensgefährlich ist. Wie gesagt, über 700 Eisenbahnerinnen und Eisenbahner sind bereits gestorben in diesem Krieg. Und mit welchem Stolz sie auch diese Arbeit machen, das ist schon sehr berührend, muss man sagen. Und dass sie es schaffen, diese Eisenbahn und das Eisenbahnnetz intakt zu halten, dass sie also zerstörte Infrastruktur binnen kurzem wieder reparieren, ganze Brücken wieder hochziehen, das ist natürlich auch wesentlich, um dieses Land weiter am Leben zu halten. Denn ohne den Gütertransport über die Schienen, das schließt natürlich auch Waffen ein, die an die Front geliefert werden, würde dieser Krieg einfach nicht gewonnen werden können, beziehungsweise ganz platt gesagt, die Ukraine würde einfach relativ schnell kollabieren, wenn diese Eisenbahn nicht funktionieren würde. Also insofern ist sie ein elementares Rückgrat für die Ukraine und für die Verteidigung der Ukraine. Und deswegen kann man das, was diese Leute da leisten, nicht hoch genug einschätzen. Es wird in der Ukraine auch von Ihnen als die eiserne Armee gesprochen. Kamyshin hat das ja am Anfang unseres Gesprächs angedeutet, meine eisernen Menschen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, so. Also diese Leute sind mindestens genauso wichtig wie die Soldatinnen und Soldaten, die an der Front kämpfen oder sonst wo kämpfen. Und das wissen die Ukrainerinnen und Ukrainer auch. Und deswegen genießt die Bahn in der Ukraine ein wirklich hohes, hohes Ansehen. Das haben wir auch in Gesprächen mit normalen Leuten, die eben nicht bei der Bahn arbeiten, mitbekommen. Und deswegen sind die Beschäftigten bei der Bahn auch sehr, sehr, sehr stolz auf das, was sie tun. Und ich glaube auch zu Recht. Das war die heutige Folge unseres Podcasts. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Apple Podcasts, Google Podcasts oder Spotify oder wo auch immer ihr uns zuhört. Empfehlt uns gerne euren Freundinnen und Freunden oder Verwandten oder anderen Menschen, von denen ihr meint, dass dieser Podcast für sie von Interesse sein könne. Ich sage lieben Dank und auf bald.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.